Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio Essen Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat, wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
Und wir, das sind in dieser Woche Tobi Bitter und Nadine Müller. Hallo.
Hi.
Und wir sprechen mit euch über die wichtigsten und spannendsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Das heißt, wir reden nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns die Reporter, die Recherche und alle verschiedenen Menschen, die hier an dem Programm arbeiten, direkt ins Podcast-Studio. Und die erzählen dann selber von ihrem Termin, von einer ganz spannenden Recherche oder einem besonderen Reportertermin. Und ihr hört's dann hier bei uns.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, zwei hier aus der Redaktion, die sind ganz aufgeregt schon vor dem Wochenende. Unsere beiden Leverkusen-Fans.
Das stimmt.
Aber ja, viele Dinge, die diese Woche passiert sind. Ich habe irgendwas gehört von Tim, hat gedacht, er könnte einen Strandtag bei uns in Essen machen.
Ja, und er kommt wohl viel zu spät. Hoffentlich kommt er hier gleich pünktlich, sonst müssen wir ein bisschen mit dem schimpfen.
Ja, dann gibt's hier gleich so ein bisschen Aufzugsmusik zur Überbrückung im Podcast.
Genau.
Ja, außerdem Thema heute so ein bisschen, ich glaube, Umwelt und Klima, Regionalverband. Ich war gar nicht mehr so richtig da, als Julia wiederkam, weil sie irgendwie weg war auf diesem Termin auf einmal. War, glaube ich, noch Thema bei dir. Du hast ja auch Sendung gemacht diese Woche. Irgendwas fürs Klima.
Genau, da kam sie auf jeden Fall ins Studio gestürmt, gerade von dem Termin direkt rein. Noch alle Sachen in der Hand, ja. Hat erstmal ihre Jacke ausgezogen. Auf jeden Fall erzählt Julia gleich davon. Ich würde sagen, wir holen uns direkt den ersten Gast rein.
Ja.
Wir sind froh, dass er pünktlich da ist und nicht ein paar Jahre oder ein paar Millionen Jahre zu spät. Tim Schröder ist jetzt hier bei uns. Hallo.
Hallo.
Und das ist dir aber diese Woche schon mal passiert, mit deinem Strandtuch über der Schulter.
Bist du mit der Bahn irgendwo hingefahren?
Nein. Es ging darum, dass ich gehört habe, dass Essen am Meer liegt. Und deswegen habe ich direkt mal gedacht, nehme ich mal ein Badetuch mit, mein Strandtuch. Aber ich war tatsächlich zu spät, du hast es schon richtig gesagt. 300 Millionen Jahre ist es nämlich her. Dass
knappe
Essen,
ganz knapp, ja.
Ja, ganz knapp. Dass Essen tatsächlich ein Meeresstrand hatte.
Schön.
Und ich habe dann mit Volker Frede gesprochen, der ist Geologe und zwar gehört er zum Geopark Ruhrgebiet. Und das fand ich schon ganz spannend, dass er erzählt hat, dass Essen so praktisch am Meer lag, nicht wie an der Nordsee, sondern wie am Mississippi-Delta. So hat er das beschrieben. Also Gebirge, die sich aufhalten, also wie jetzt die Alpen, hat er mir erklärt. Aber so ist es eben jetzt in dem Mississippi-Delta, tropisches Klima damals hier gewesen. Also sehr, sehr spannend. Ich kann das gar nicht alles wiedergeben, was er da an Fakten geliefert hat. Also wirklich hörenswert.
Wäre auf jeden Fall ein Urlaubsort dann gewesen, Essen.
Vor 300 Millionen Jahren, ich weiß jetzt nicht, wer hier noch so rumgekreucht und gefleucht ist, ob man dann hier wirklich einen Urlaub machen wollen, aber mit meinem Strandtuch war ich definitiv zu spät.
Ach, naja, und du hast dich diese Woche sehr oft auf den Weg gemacht nach Heisingen, habe ich gehört.
Ja, das war ja schon mal in Heisingen und zwar war das eben diese geologische Wand und zwar an der Zeche Karl Funke. Heisingen war ich aber deswegen auch nochmal gewesen, weil es da eine Samenbank gibt. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Es ist eine Blumensamenbank.
Infantiles Grinsen im Podcast.
Natürlich. Eine Blumensamenbank, finde ich total süß. Da gibt's in Heisingen die Blumenfantasie. Und da kann man jetzt eben vorbeigehen, kostenlos Samen tauschen. Also die haben da so kleine Marmeladengläschen, über 20 habe ich gezählt, mit ganz, ganz unterschiedlichen Samen, auch zum Teil Pflanzen, die gar nicht mehr so im Handel zu bekommen sind.
Ja, ist eine schöne Sache. Aber ich habe auch gehört, da kommt nicht immer das raus, was man erwartet.
Nein, also ich habe zum Beispiel mit der Ideengeberin Ursula Podeswa gesprochen, die hat erzählt, sie hat sich mal Samen mitgenommen und zwar war das ein Samen für Gurken, wobei die Gurke aber dann nicht nach Gurken geschmeckt hat, sondern nach Paprika.
Aber die Gurke ist eine Gurke geworden.
Ist eine Gurke geworden, hat sie auf ihrem Balkon angepflanzt und der ganze Balkon war wohl voll mit diesen Gurken, aber muss geschmeckt haben. Ich habe dann auch Willi Kohlmann dort getroffen und zwar hat der Samen gefunden für die Melde. Kannte ich bis dahin auch nicht. Die Gartenmelde. Das ist ein Gemüse. Das kannte er von seiner Mutter. Das hat die immer ihm, als er noch Kind war, gekocht. Und jetzt hat er eben dieses Gemüse wiedergefunden und war total von den Socken.
Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, die sieht aus wie ein Ausrufezeichen. Melde.
Ich habe nur die Samen gesehen. Also insofern, wie die nachher als Pflanze aussieht, weiß ich noch nicht mal.
Ja, Tim, vielleicht erklärt dir eine Gurke, die nach Paprika schmeckt und eine Melde, die wir alle nicht kennen, deinen letzten Termin diese Woche.
Ja, ich war in der Psychiatrie.
Also ist so schlimm geworden.
Ja. Und sie haben mich auch wieder rausgelassen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Schön, dass du auch wieder rausgekommen
bist. Nur heute für den Podcast. Einmal kurz.
Aber nur, weil es eine Kinderpsychiatrie ist, oder?
Ja, auch. Also es geht darum, dass es ein Jubiläum gibt beim LVR und die haben ja Kliniken mehrere in Essen und da gab es jetzt diese Woche einen Tag der offenen Türe und ich habe tatsächlich gedacht, boah, das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht da reinzukommen, da ist bestimmt alles verschlossen, stimmt aber gar nicht. Also bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Wickenburgstraße waren tatsächlich alle Türen offen und das ist auch wirklich eine ganz tolle Einrichtung, muss ich sagen. Man kommt da normalerweise ja nicht rein, aber ich war dann eben drin, habe gesehen, alles sehr schön eingerichtet, schöne helle Farben, für die Kinder gibt es einen riesen Spielplatz, eine Kletterwand, eine Hängematte, eine riesen Hängematte, Tobi. Oh, schön, also ja. Die wäre für uns beide, glaube ich, was gewesen.
Und da hätten wir dann die was habe ich gesagt, Gurkrika?
Ja.
Genau, hätten wir dann ein paar Scheiben Gurkrika essen können.
Zum Beispiel. Und das machen die schon sehr gut. Also ich habe gedacht, wie wird das da laufen? Und um 6 Uhr geht denen sein Arbeitstag los. Das war der Mensch, den ich da getroffen habe, Marc Thekentrup. Und ich konnte mir so gar nicht vorstellen, was machen die mit den Jugendlichen. Mhm. Und da wird tatsächlich dann um 6:30 erstmal geweckt. Die müssen alle selber ihr Bett machen. Mhm. Habe ich auch gedacht, im Krankenhaus kommt da jemand. Nee, müssen die selber machen. Und dann geht's zum Frühstück und dann geht's zur Schule. Die haben also auch eigene Lehrer da, die eben Unterricht machen für die Jugendlichen, die zum Teil bis zu 4 Monate da sind. Das sind Jugendliche, die Essstörungen haben. Mhm. Aber in der Abteilung, wo ich da war, eben auch Jugendliche, die Drogenprobleme haben.
Ah, okay.
Eine sehr wichtige Sache auf jeden Fall. Wir haben natürlich jetzt so ein paar Witzchen gemacht. Tim, bist du denn wieder rausgekommen? Aber wir müssen noch mal ganz klar sagen, das ist eine wichtige Sache. Das ist keine Sache, worüber man Witze macht. Da wird den Kindern geholfen und das ist super wichtig, dass es sowas gibt, dass, wie Tim schon sagt, da die Türen offen stehen, die da Schule haben und wenn es da ernste Probleme gibt, dann meldet euch auf jeden Fall bei irgendwem, dem ihr vertraut.
Ja.
Manchmal lieben wir uns, manchmal hassen wir uns und obwohl wir uns so oft streiten, habe ich dich trotzdem ganz doll lieb.
Ja, worum geht's? Angela Hecker aus der Radio Essen Spielschicht. Das war dein Thema diese Woche.
Ja, Geschwisterliebe. Ne? Es war Tag der Geschwister in dieser Woche und ich weiß nicht, du hast glaube ich auch einen Geschwister, einen jüngeren Bruder,
genau.
Oder? Und es ist ja wirklich so. Also man liebt sich. Also ich würde für meinen Bruder, für meinen Kleinen wirklich alles tun. Ich habe mich auch schon für den gekloppt. aber es gibt natürlich auch Situationen, wo die einfach unfassbar nerven. Und da haben wir auch eine Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber da wurde die kleine Schwester mal an irgendeiner Raststätte oder so vergessen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich hoffe aber nicht, dass das der Grund war, weil die kleine Schwester irgendwie so genervt hat. Ich habe meinen Bruder zum Beispiel in meinem Bettkasten gesteckt, wenn der
genervt hat?
Ja, das war aber so ein Spiel, das war auch unser Versteck. Mhm. Also wenn ich dann gesagt habe, boah, du gehst mir auf den Nerven, geh doch jetzt mal in den Bettkasten, wie zickige große Schwestern so sind. Aber wie gesagt, mein Bruder,
ich glaube,
er ist hier an meinem Herzen.
Das ist bei allen Geschwistern so. Ja. Also wenn man jünger ist, der eine will spielen, der andere gerade nicht und dann wieder andersrum und dann gibt es Streit. Einer ist auch älter, der andere jünger, dann ist man vielleicht in verschiedenen Punkten gerade.
Ja, man ist in verschiedenen Rollen einfach.
Genau.
Ne? Also da als älteres Kind, da meinst du halt, du bist die Chefin und willst dich irgendwie durchsetzen. Der Jüngere will sich aber auch irgendwie ein Stück weit behaupten. Das fing bei uns zum Beispiel schon an, wenn samstags abends wenn meine Eltern dann mal irgendwie zum Kegeln zum Beispiel gegangen sind, dann durften mein Bruder und ich irgendwie so eine große Fernsehshow im Fernsehen gucken. Ne? Das war so in den 90ern, wo wir dann auch schon mal alleine bleiben durften. Und dann ging es wirklich, ich habe meinem Bruder wirklich gesagt, wann wir jetzt Chips essen und wann nicht. Total bescheuert im Nachhinein. Jetzt mal ehrlich, aber es war halt einfach dieses, ich bin älter und
Kennst du auch den Spruch, du bist nicht meine Mama?
Ja, natürlich.
Ja, das hat mein Bruder ganz oft zu mir gesagt.
Das hat er auch zu mir gesagt. Das sagt meine kleine Tochter auch zu unserer großen Tochter. Also, das hat sie irgendwann mal mitbekommen, weil wir gesagt haben, Mia, du musst Toni nicht erziehen. Das übernehmen wir schon. Das hat die Kleine natürlich spitz gekriegt. Und dann sind Kleine ja auch wieder fies, die dann gesagt haben, dann hat sie gesagt, Mia, du bist nicht meine Erziehungsberechtigte. Aber dann auch in so einem Ton, wo du dir denkst, okay. Aber so ist das mit den Geschwistern.
Ich glaube,
also,
große Eltern, und kleine haben Macken, ne?
Ja, und auch die mittleren auch. Da hat jeder irgendwo seine Stärken. Und das gehört einfach dazu, dass man sich mal käbbelt und vielleicht auch mal ein bisschen stärker käbbelt, aber in den wichtigen Momenten dann vielleicht auch einfach zusammenhält.
Ja, das stimmt. Und wenn man jetzt erwachsen ist, dann merkt man ja auch, dass man seine Geschwister nicht mehr so oft sieht, wie das früher selbstverständlich war. Und dass man das vielleicht einfach ein bisschen mehr hätte wertschätzen sollen.
Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall, ja. Wir haben noch ein anderes Thema in dieser Woche gemacht. Wolltest du dazu überleiten?
Du hattest Besuch in deinem Studio.
Genau, und das waren auch Geschwister, witzigerweise. Ja. und besondere Geschwister, weil das waren Zwillinge oder sind Zwillinge immer noch. Finn und Jonas, das sind Musiker aus Dortmund, die waren schon zweimal bei uns in den Radio Essen Ruhrcharts und die haben ein Konzert in der Weststadthalle in dieser Woche gegeben und sind dann wirklich zwischen Soundcheck und Konzert mal eben kurz ins Radio Essen Studio geschlüpft und die waren einfach total sympathisch. Die haben eigentlich ihr erstes Live-Interview so gegeben.
Die hatten eine Menge zu erzählen. Ich habe nur gesehen, wie die hier durchs Studio gelaufen sind.
Das war nett. Das ist auch krass. Die haben, als es so losging bei denen mit der Musik, also die haben auch schon ein paar Festivals gespielt, die haben tatsächlich ein halbes Jahr im Auto zusammen gewohnt. Dann haben sie sich gesteigert, 12 Quadratmeter WG-Zimmer. Da dachte ich so,
auch
oh
zusammen.
Mein Gott, auch zusammen. Also das muss Liebe sein, oder? Also wenn du mit deinem Zwillingsbruder auf so engem Raum irgendwie und dann noch Musik machst und das machen die mittlerweile auch echt erfolgreich. Mhm. Die haben sogar so eine Castingshow, Kika. Da haben die irgendwie, da gibt's so eine Sendung, wo man irgendwie selber Songs schreiben kann. Und da sind die damals irgendwie ins Finale gekommen und dann ging das langsam so los. Und jetzt sind sie Mitte 20 und gehen auf Tour, promoten ihr Album und das hat Bock gemacht, das hat Spaß gemacht mit denen.
Ja, ich glaube, Zwillinge, das ist nochmal eine ganz andere Geschwisterliebe.
Ja, das stimmt. Definitiv.
Zwei große, wichtige Themen, die wahrscheinlich auch viele von euch betreffen werden, sind in dieser Woche passiert. Einmal Galeria. Es steht ein neuer Käufer fest und das wurde verkündet auf einer Pressekonferenz und natürlich auch die Ruhrbahn. Da gab es eine Urabstimmung, die ist jetzt zu Ende gegangen. Das heißt, es steht jetzt fest, ob die Ruhrbahn unbefristete Streiks ja durchführen darf oder die Beschäftigten der Ruhrbahn. Anna Bartel, du bist da voll in den Themen drin und du hast da die Infos mitgebracht. Fangen wir vielleicht erstmal mit Galeria Karstadt Kaufhof an. Was gibt es denn da Neues?
Also Galeria Karstadt Kaufhof ist ja insolvent und der Insolvenzverwalter hat einen neuen Käufer gesucht und Pessimisten haben immer gesagt, wer will denn bitteschön heute noch eine Warenhauskette kaufen? Es hat aber funktioniert, wobei ich dazu sagen muss, das ist wirklich spannend. Die beiden Käufer sind gar keine Unbekannten bei Galeria Karstadt Kaufhof. Der HBC-Gruppe, der Hudson Bay Company, hat schon mal Galeria gehört zwischen 2015 und 2019. Und der zweite Käufer, Investor, ist mal Aufsichtsratsvorsitzender bei Galeria gewesen. Ja, das ist schon interessant. Ich stelle mir das auch vor, wenn die so zusammenkommen mit den Chefs da und den Mitarbeitern, das ist so wie ein Klassentreffen. Das ist ja nicht immer ganz angenehm, ne?
Hast du schön beschrieben, aber ich habe mir die Pressekonferenz auch im Studio, wir haben da einen Fernseher hängen, wenn Musik lief, habe ich die ab und zu mal reingeschaltet und habe mir das angehört, was da los war. Die haben ja viel von auch Erfahrungswerten gesprochen und dass sie beide Kaufhäuser und das Konzept sehr lieben und da sehr drin sind. Ist das denn jetzt vielversprechend und vor allem ist das für Essen auch vielversprechend?
Also ich sag mal so, ist es auf jeden Fall vielversprechender als der alte Eigentümer, der ja eigentlich nur die Immobilien haben wollte und den Rest, das ganze Warenhausgeschäft, das hat den ja nicht wirklich interessiert. Die neuen Investoren sind jetzt eben Verkäufer, ne? Die wissen, was sie machen. Wenn sie jetzt ein gutes Konzept haben, das sagen auch Handelsexperten jetzt so im Nachhinein in der Bewertung, dann kann das durchaus funktionieren. Sie müssen aber auch vor allen Dingen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden, weil die stehen schließlich im Kaufhaus, die verkaufen, die reden mit ihren Kunden. Mhm. Und wenn die zusammenarbeiten und wirklich zusammen ein neues Konzept entwickeln, was wollen die Kunden? Das muss ja auch irgendwie, Kaufhaus muss ja heute anders sein. Das muss ja, du gehst ja da rein, um irgendwie ein bisschen Spaß zu haben, was zu erleben oder so. Und du brauchst schöne große Sitzecken, wo du deinen Mann parken kannst. Den kannst du dann am Handy beschäftigen. Du selber gehst dann so ein bisschen oder sowas, ne? Du brauchst persönliche Beratung und alles sowas. Mhm. Und wenn das auf einem guten Niveau und auf einem guten Level angeboten wird, glaube ich schon, dass es funktionieren kann.
Es sollen ja auch einige Filialen erhalten werden, also sehr viele von den Filialen sollen erhalten werden. Ich glaube, 70 sind es, ne?
Genau, mehr als 70 von 92 sollen erhalten werden. Und das ist eigentlich auch das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessiert im Moment. Bleibt meine Filiale oder bleibt meine Filiale nicht?
Ja, auch in Essen. Bleibt die Filiale in Essen? Das ist ja auch eine große Frage.
Weiß im Moment wirklich keiner. Die Liste soll es Ende des Monats geben. Dann muss ja auch dieser Insolvenzplan fertig sein. Also ich glaube, Essen hat gar nicht so schlechte Karten, weil er ist der Eigentümer, die ECE, der Betreiber des Limbecker Platzes, und die verhandeln halt weiter über die Mieten, während das bei anderen Häusern, die dieser alten Eigentümer gehören, der Signa-Gruppe, ja wahrscheinlich extrem schwierig ist, weil dann muss der Insolvenzverwalter ja mit dem anderen Insolvenzverwalter verwandeln. Also das, glaube ich, ist eine echte Herausforderung.
Das stelle ich mir auch schwierig vor, aber die Zentrale war ja auch immer bei uns in Essen, die wird wahrscheinlich nicht hier bleiben.
Naja, das ist auch alles noch gar nicht mal so sicher. Also sicher ist, dass der Mietvertrag für die Räume in Bredeney, wo die Hauptverwaltung von Galeria Karstadt Kaufhof im Moment drin ist, Ende nächsten Jahres ausläuft, die Vereinbarung für die Mieten, und deshalb suchen die einen neuen Standort. Und das ist eigentlich auch noch eine bittere Pille, die wir hier in Essen schlucken müssen. Die Belegschaft oben in Bredeney wird halbiert. Also von 900 bleiben noch 450 über. Das ist auch schon ziemlich dramatisch, aber das war auch absehbar, weil viele sagen, das ist halt einfach auch viel zu viel Verwaltung für die Kaufhäuser. Und da muss wirklich was passieren, und das ist natürlich dann so ein Punkt, wo Investoren dann sagen, ja, das wollen wir uns dann halt nicht leisten. Was weiß ich, gibt ja immer irgendwelche Dienstleister, die dann irgendwas übernehmen, und dann wird das halt outgesourced. Denn das ist halt heutzutage leider so.
Ende des Monats wissen wir auf jeden Fall mehr, dann haben wir die Liste, wissen auch, ob unsere Filiale in Essen bleibt, und wenn es Neuigkeiten gibt, dann wirst du es wahrscheinlich als erstes wieder erfahren, Anna. Es gibt aber noch ein anderes großes Thema, die Urabstimmung der Ruhrbahn. Vielleicht erklärst du einmal, was genau das denn bedeutet.
Also, die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, abzustimmen, ob sie unbefristet in einen Streik treten wollen. Also alle öffentlichen Verkehrsbetriebe in NRW waren dazu aufgerufen. Das Votum war mehr als eindeutig, 97% sind dafür.
Wie viel hätten sie gebraucht?
75. ich sag mal knapp 100. Also ich meine, ne? Das sind eigentlich praktisch alle Fahrerinnen und Fahrer bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben sagen, so geht's nicht weiter. Mhm. Es geht bei diesem ganzen Tarifstreit ja auch gar nicht ums Geld, sondern um die Arbeitsbedingungen. Und die sind für die Fahrerinnen und Fahrer teilweise wirklich sehr schwierig. Also ich sag dir mal ein Beispiel. Wenn du halt startest mit deiner Tour mit dem Bus oder mit der Straßenbahn, dann fängst du halt zum Beispiel in Delwig an. Es kann aber sein, dass deine Schicht dann irgendwo in Stadtwald endet. So, mit dem Bus. Das heißt, du musst dann, wenn du dein Auto in Delwig stehen hast, musst du dann auch nochmal einmal quer durch die Stadt von Stadtwald bis Delwig oder irgendwie so und kannst dann erst richtig Feierabend machen. Das finde ich einfach auch nicht in Ordnung. Also das ist zum Beispiel eine Forderung für bessere Arbeitsbedingungen, weil es einfach so nicht weitergeht.
Viele haben ja auch Verständnis für die Streiks, auch wenn sie selber betroffen sind, weil die eben wissen, wie schlecht diese Arbeitsbedingungen wirklich für diese Fahrerinnen und Fahrer sind, zum Beispiel von der Ruhrbahn. Was wäre denn das schlimmste Szenario, was jetzt für Bus- und Bahnfahrer eintreffen könnte?
Also was für die Fahrgäste eintreffen kann, dass wirklich sehr, sehr kurzfristig die Gewerkschaft Verdi sagt, wir bestreiken die Ruhrbahn. Ich weiß nicht, was weiß ich, vielleicht gibt es da irgendwie so, abends kriegen wir dann die E-Mail hier bei uns in der Radio Essen Nachrichtenredaktion, und ab Betriebsbeginn in der Nacht wird dann die Ruhrbahn bestreikt. Also dann hast du wirklich, was weiß ich, noch ein paar Stündchen, um dir zu überlegen, wie komme ich morgen zur Arbeit. Das ist blöd.
Das Wort unbefristet, das ist ja auch jetzt schon öfters mal gefallen. Das heißt, wann der Streik zu Ende ist, das steht dann auch nicht sofort fest?
Nee. Der Streik ist dann theoretisch, also sowas nennt man Erzwingungsstreik. Der Streik kann theoretisch erst dann zu Ende sein, wenn sich die Gewerkschaft und die Arbeitgeber wirklich auf einen neuen Tarifvertrag dann auch geeinigt haben. Mhm. Also das kann sich über Wochen hinziehen. Also wenn die nicht schnell genug sind in ihren Verhandlungen und mit ihrer Einigung. Die Gewerkschaft Verdi ist da im Moment sehr, sehr bedeckt, was die Infos zu wie streiken wir angeht. Also wirklich, wir wissen da faktisch nur, es kann kurzfristig passieren. Und dass sie immer wieder unterschiedliche Verkehrsbetriebe in unterschiedlichen Städten bestreiken wollen.
Ja, ich weiß noch, du hattest auf diese E-Mail gewartet, wie das Votum ausgefallen ist zu der Urabstimmung. Hast du immer gesagt den ganzen Nachmittag, ich warte, dass diese E-Mail jetzt ankommt, damit ich es erzählen kann. Wann gestreikt wird, wissen wir demnach ja jetzt auch noch nicht. Wenn wir aber was wissen, dann hört und lest ihr es auf jeden Fall bei uns. Danke, Anna. Ich stand im Studio und habe gewartet auf unsere Stadtreporterin Julia Krüsemann. Hallo.
Man kann sagen, die rasende Reporterin,
genau,
oder?
Genau, kann man schon fast sagen, weil du kamst von einem Termin und ich habe gesagt, Julia, du bist jetzt dran, noch ein Titel. Und du standst da mit deiner Tasche und deinen ganzen Zetteln und hast gesagt, ich komme sofort.
Wie schaffe ich es, diese ganzen Informationen von diesem Termin jetzt korrekt zu erzählen?
Ja, genau, und dann habe ich gesagt, komm, wir hängen nochmal einen schnellen Titel hinten dran, dann können wir uns noch kurz absprechen. Es ging nämlich um das Klima.
Richtig, genau. Und zwar hat der Regionalverband Ruhr und das Land NRW die erste regionale Strategie grüne Infrastruktur, langes Wort, vorgestellt.
Da hört man auch sofort raus, worum es geht.
Ja, vollkommen. Also Nadine, du hast es schon richtig gesagt, es geht ums Klima. Und zwar haben die gesagt, dass die 53 Städte im Ruhrgebiet in Zukunft enger zusammenarbeiten sollen. Also die sollen im Prinzip sich gegenseitig unterstützen, mehr miteinander reden. Und ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel. Der Regionaldirektor Gerald Dün hat gesagt, der musste letztens einen neuen Führerschein beantragen. Seiner war jetzt schon so alt und wir alle kennen das, ne? Dann gehst du auf die Seite der Stadt, dann guckst du irgendwie in diesem Terminportal und die nächsten 8 Wochen ist erstmal gar nichts. So, ich weiß jetzt nicht, ob er auch so lange gewartet hat, ne? Das habe ich jetzt mal dahingestellt. Aber wir alle kennen das, das ist natürlich irgendwie nervig. Also neben der Umwelt geht's halt auch einfach um so bürokratische Sachen, ne? Was kann vielleicht Duisburg besser, was kann vielleicht Dortmund besser? Und dass man da halt einfach gegenseitig sich austauscht und ja, sich das abguckt.
Du hast ja noch einige Beispiele mitgebracht, weil wenn wir mal ehrlich sind, das klingt so ein bisschen wie so ein Pressewirrwarr, das Konzept für Klima und...
Ja, und wir wollen
ja,
so viel...
Ich habe schon nicht mehr im Kopf, aber vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele geben, was tatsächlich passieren soll.
Vielleicht kann ich noch sagen, was schon passiert ist, dann können wir uns das alle so ein bisschen vor Augen halten. Wir alle kennen zum Beispiel die Halden hier im Ruhrgebiet und es war lange Zeit so, dass immer unten am Fuß der Halde, also wo man quasi begonnen hat hochzugehen, dass da Eisenbahnschienen waren und dass da einfach die Verletzungsgefahr super groß war. Die wurden weggemacht, da wurde einfach ein Fußgängerweg hingemacht, sodass man da jetzt entspannt spazieren kann. Wir haben ganz viele Parks mittlerweile, neben den Revierparks immer wieder sehen wir Grünanlagen, wo Sportgeräte einfach so draußen stehen. Das sind so Sachen, die schon da sind. Natürlich auch Sachen wie Ladestationen für Elektroautos oder Radwege generell.
Ja.
Stockt dir schon der Atem.
Ich finde das immer verrückt, weil natürlich so Ladestationen erschließt sich mir, was das mit dem Klima zu tun hat. Aber bei manchen Sachen muss man ja so weit um die Ecke denken. Zum Beispiel die Gleise unten an der Halde, wie die für das, also, dass die wegkommen, wie das für das Klima gut sein kann.
Ja, da muss man, ja, man muss so ein bisschen unterscheiden. Also, es geht natürlich einmal um das Klima, aber es geht auch viel um das Thema Gesundheit. Also Sportgeräte sind halt einfach dafür da, dass sie sagen, okay, jeder soll da einfach einen Zugang zu haben, jeder soll da irgendwie ne, dran teilhaben können, die bedienen beziehungsweise benutzen können, sowas zum Beispiel. Es geht viel um das Miteinander und es sind wirklich so Sachen, die vielleicht gar nicht mehr auffallen. Ne? Ich zum Beispiel wusste das gar nicht mit diesen Bahngleisen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es mich so sehr gestört hätte. Das ist ja auch so eine Sache.
Wahrscheinlich eher für Kinder, denke ich mal. Aber jetzt vielleicht nochmal für den Blick hinter die Kulissen. Wir kennen das alle, wir sitzen in einem Termin und wissen, wir brauchen für die und die Uhrzeit gleich Beiträge dazu. Bei dir war das ja jetzt sehr knapp. Saßt du da schon, hast auf die Uhr geguckt und dachtest, boah, jetzt wird's aber knapp.
Jungs, werdet mal fertig.
Genau, jetzt haut mal rein hier.
Ich weiß, du hast mir irgendwann geschrieben, ich mache mich jetzt ganz schnell auf den Rückweg.
Und hier hast du schon mal ein paar Infos und ich beeil mich jetzt. Ja, natürlich. Also klar, du guckst immer wieder auf den Termin man kennt das aus Meetings, ne? Man hat irgendwie noch einen Anschlusstermin und dann hat noch jemand eine Frage. Oh ja, und dann gehen noch 3 Hände hoch und du denkst dir, oh, komm schon, ich muss jetzt da schnell in die Redaktion. Ja, war schon stressig.
Ja, also. Du kamst direkt ins Studio gestürmt und es hat trotzdem alles ganz gut geklappt. Ich glaube, danach, da fällt da nochmal ein ganz anderer Druck von dir ab als sowieso schon.
Ja, danach gab es erstmal Mittagspause. Beine sehr hoch gut. Und Pasta.
Genau so muss das sein. Danke, Julia.
Gerne.
Unser Stadtreporter Kostas Mitsalis hat diese Woche Party gemacht, aber ganz schön früh morgens, ne?
Ja, ich war vormittags in der Disco. Warst du schon mal vormittags in der Disco?
Nee.
Also nachts war ich da. Ich bin schon mal rausgekommen, als es hell wurde. Mhm. Aber im hellen rein, im hellen raus, das habe ich noch nie geschafft, bis vor ein paar Tagen. Da war ich in der Musikpalette.
Ja, immer mal wieder was Neues, ne?
Ja, ja, nee, also die haben ja 6 Wochen lang da den Laden umgebaut, renoviert und da ist jetzt ein neuer Betreiber. Der Alte hat nach knapp 30 Jahren dann endlich mal die Rente eingereicht. Der hat das Handtuch geschmissen und der Neue, der Bastian Herzogenrath, den kennen wir, der hat das 19 Down auf der Rue, hat er auch den Club Diese, also aus diesem Dunstkreis Essen Diese. Ja, und der hat jetzt auch die Mupa und ich war jetzt vorgestern mal vormittags da. Wo ich sehe schon, Bierkisten stehen schon hier.
Natürlich.
Für die Bauarbeiter.
Da sage ich nicht zu.
Achtung, Leiter, ne?
Ja, klar. Alle Lampen wurden einmal runtergenommen. Alles wurde frisch gewartet. Überall wurden neue TÜV-Abnahmen gemacht. Also wir hatten die letzten Wochen ordentlich zu tun.
Aber das rote Herz hängt immer noch in der Ecke.
Manche Sachen müssen bleiben.
Ja, viele waren ja traurig, als die Mupa verkündet hat, dass sie schließt. Jetzt nach 30 Jahren mit demselben Betreiber. Jetzt bei der Wiedereröffnung, erkennt man die Mupa denn überhaupt noch?
Ja, also bis auf das DJ-Pult, das ist unten an der Tanzfläche. Da oben ist nur noch der Lightjockey. Unten steht der DJ neben den Tanzenden. Ansonsten, ja, der Laden wirkt ein bisschen aufgeräumter. Die haben natürlich alles durchgeputzt, haben ein bisschen die Deko neu sortiert, aber eigentlich sieht er aus wie immer, also so wie du ihn kennst und eben dieses Glitzerherz, ne, das glitzert von da oben, da haben die das schön poliert, deswegen standen auch überall diese langen Leitern rum.
Hast du eine Mupa-Geschichte mitgebracht? Von dir?
Von mir. Oh, nach irgendeiner Radio Essen Weihnachtsfeier. Du kennst ja diese Treppe, ne? Und dann sind wir hochgegangen, haben uns da oben festgequatscht. Ja, und beim Festquatschen stellte irgendeiner fest, oh, das sind doch die von Radio Essen. Ey, haltet die Klappe, das sind unsere Hörer. Die können uns doch hier nicht halb besoffen auf der Treppe auf der Disco sehen. War den Jüngeren eigentlich, glaube ich, eher egal. Das war dann so Gesprächsthema bei den anderen. Ey, guck mal, ne, die von Radio Essen, die lassen sich genauso hier volllaufen wie wir. Naja, mir war es peinlich. Ich war quasi so der seriöse Senior an dem Abend. Die jüngeren Kolleginnen und Kollegen haben sich einfach nur kaputt gelacht.
Ja, ich meine, wir haben ja auch ein Privatleben, wir gehen vielleicht auch mal in die Mupa und ich glaube auch, das ist so eine Sache, da hat jeder eine Geschichte zu erzählen. Ich erinnere mich noch, als sie verkündet haben, dass sie zumachen, haben wir da mal nachgefragt und jeder hatte was zu erzählen.
Ja, es gibt Paare, die haben sich da kennengelernt, haben dann irgendwann mal geheiratet, haben Kinder und diese Kinder haben ihre Abi-Partys in der Mupa gefeiert. Also das Ding, auch jetzt, du hast da eigentlich 3 Generationen, also du hast da Leute zwischen 20 und 50. Ne? Mhm.
Wir nehmen jetzt am Freitag auf, am 12., da ist auch große Wiedereröffnung. Mhm. Was ist denn da, oder wird da erwartet?
Heute Abend, die erwarten, dass voll wird. Also um 23 Uhr machen die auf, Eintritt frei bis Mitternacht. Mhm. Wer bis 1 Uhr kommt, kriegt noch so ein Lily White Berry oder White Lily Berry Cocktail. Keine Ahnung, wie der heißt. Ihr Mädels kennt euch damit besser aus. Also die haben da ordentlich so Kühlschränke voller Beeren und voller Limetten. Ja, es wird voll. Also die Leute werden wieder bis auf der Kettwiger Straße in der Schlange stehen. Irgendwann ist der Laden voll. Da sagen die am Eingang, tut uns leid, wartet, bis welche gehen. Also wenn du da, was weiß ich, nachts um 2 da rein willst, ich denke mir, da wartest du dann bis 3, 4 Uhr, bis ein paar nach Hause gehen.
Viele werden sich sehr darüber freuen, dass die Mupa heute wieder aufmacht. Nach, ich glaube, 3 Wochen waren es jetzt, ne?
Nee, ach, die haben länger, die haben fast 6 Wochen zugehabt.
6 Wochen sogar. Nach 6 Wochen zu. Auf jeden Fall gute Nachricht ist, die Getränke werden günstiger. Ja, also ich stehe jetzt hier mit 3 Männern im Studio. 2 von denen sind wahrscheinlich schon sehr aufgeregt vor Sonntag.
Ja,
ein
bisschen. Ja, deutscher Fußballmeister SVB.
Genau.
Mehr müssen wir nicht sagen.
Mal wieder um Fußball. Und genau passend dazu hattest du, Mario, glaube ich, diese Woche den Geschäftsführer des DFB im Interview.
Ja, Andreas Rettig ist das. Der war am Montag hier, aber nicht, weil er Bayer Leverkusen-Fan ist, so wie Joschi und ich, sondern weil er Rot-Weiß-Essen-Fan ist.
Forza, ja wie.
Hat er nicht gesungen, aber er hätte Opa Luschkowski singen können. Er hatte sogar extra den Text ausgedruckt dabei.
Wer will den Essen nie vergessen.
Ja, die wichtigste Frage habt ihr aber direkt am Anfang schon mal geklärt.
Ja, also da muss ich sagen, hat Rot-Weiß eine gute Chance, Platz 1 zu belegen.
Tobi, was ist es?
Was ist es?
Wo? Gute Chance auf Platz 1?
3. Liga.
Nein, Currywurst.
Es geht um die Currywurst. Im Rot-Weiß-Essen-Stadion an der Hafenstraße.
Ja, ich habe, er hat ja eine echt lange Vita, ne? Also er hat ja eigentlich nichts mit Rot-Weiß-Essen zu tun. Zumindest hat er da nie gearbeitet, sondern er war, ist jetzt beim DFB in Frankfurt. Er war lange bei St. Pauli in Hamburg. Wo war er noch? In Köln, beim FC Köln, bei Viktoria Köln.
Keine Currywurststätte.
Weiß ich nicht. Und da habe ich halt gefragt, wo schmeckt es denn am besten? Und dann hat er eben gesagt, hier in Essen. Aber beim Bier, da waren wir uns nicht so einig. Da hat er nicht Stauder gesagt, sondern gesagt, er gibt ein bisschen Wasser nach. Also Kölsch.
Ah, okay. Apfelschorle vom Prinzip her dann.
Ja, aber ich fand es halt super spannend, dass er Rot-Weiß-Essen-Fan ist, ne? So ein hoher Fußballfunktionär, der eigentlich nichts damit zu tun hatte. Aber ihn hat das hier einfach, man kann es nachvollziehen, wenn man jetzt an der Hafenstraße ist, ihn hat schon damals eben die Stimmung total beeindruckt, hat er gesagt.
Ich finde das für dritte Liga echt krass. Also wenn man überlegt, eine Zeit lang waren im RWE-Stadion, da hat Bochum noch in der zweiten Liga gespielt, da waren bei Rot-Weiß teilweise mehr Fans als in Bochum im Revierstadion. Das ist schon echt krass, die Stimmung da.
Ja. Finde ich auch.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr schön.
Das ist ja auch der Grund, warum wir Leverkusen-Fans geworden sind, wegen der Stimmung. Ja, nicht unbedingt, aber wegen tatsächlich muss man jetzt sagen, ja, im Moment ist die Stimmung ja überragend. Und egal, wann ihr jetzt den Podcast hört, also wir nehmen jetzt freitags auf und vielleicht sind wir schon längst deutscher Meister, Mario.
Besoffen in der Ecke.
Ja, vielleicht hat man mich schon auf dem Platz gesehen, wenn ich dann den Platz stürme quasi. Also
der eine, der es versucht und vom Ordner sofort umgetackelt wird.
Nein, der heulend mit einem Hechtsprung über den Zaun und dann über die Bande springt, das bin ich.
Du meterst den Radetzky direkt um.
Absolut, egal. Wer sich mir in den Weg stellt, der wird umarmt und geküsst. Und
ich finde das ganz beeindruckend hier. Ich muss gar nichts sagen. Es geht einmal um Fußball und Nadine, das Gespräch läuft hier von selbst.
Es ist unfassbar. Wir sind alle unter 30 oder über 30 knapp und wir haben noch nie erlebt, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister wird. Also das gab es in meinem Leben noch nicht. Ich
muss dem Joschi noch ein Bier ausgeben für die gute Alterseinschätzung.
ab Sonntag bin ich einfach deutscher Meister. Und ja, für immer. Das kann mir keiner mehr nehmen.
Ich habe dir zur Woche auch schon.
Und Andreas Rettich hat gesagt, er drückt Bayer Leverkusen auch die Daumen. Ne? Das nochmal hier am Rande, um wieder zurück zu unserem Thema zu kommen. Es war nämlich das Fan-Thema, was wir hatten.
Ja, es ist schon der Satz gefallen, ich bin so aufgeregt vor Sonntag.
Ja, ey, mir kommen die Tränen, aufgeregt, wenn ich dran denke. Mhm. Mein Herz pocht gerade. Es ist total verrückt.
Naja, süß. Wir haben jetzt viel über Bayer Leverkusen gesprochen. Eigentlich ging es ja um den Geschäftsführer des DFB, der hier im Interview war. Aber so kann man ja vielleicht Job und Leidenschaft verknüpfen.
Ja, Job war nämlich auch ein Thema, weil das Frühschicht-Praktikum bald ansteht. Da war ich dann auch, weil Joschi und ich in dieser Woche die Frühschicht waren. Mit dem Tobi waren wir oder sind wir auch unterwegs, weil tolles Deutsch, weil man kann sich jetzt bewerben. Deswegen haben wir schon so ein bisschen über Praktikum und über Jobs gesprochen, weil der Joschi nämlich ein bisschen mehr noch vorhat in den nächsten Wochen und eben ein paar Praktika mehr macht.
Ich habe einen Vorschlag
und
ich sage das jeden Tag.
Sag mal.
Ihr müsst im Drive-In stehen.
Ja, ey, hätte ich mega Bock drauf. Herzlich willkommen bei XY, Ihre Bestellung bitte. Und das wäre mega. Also ich würde alles machen, wirklich
Eismaschine
alles.
Ist kaputt.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn die Eismaschine kaputt ist, dann kriegst du Ärger von mir.
Ja, aber tatsächlich, ich würde auch, keine Ahnung, Kanalreiniger sein. Ich würde in der Werkstatt arbeiten. Ich würde auch andere Jobs machen. Also wenn ihr das jetzt hört, dann bewerbt euch mit eurem Job bei radioessen.de und dann kommen wir einen Tag lang als Praktikant mal vorbei.
So. Ich habe noch ein anderes Highlight. Ich glaube, eine Bewerbung habe ich gelesen, Pole Dance.
Oh, ja, das wäre was sehr für gerne. Dich.
Ich sag ja, ich mache alles.
Kopf über, mit dem Hintern nur an der Stange fest.
Ich mache nicht alles gut, aber ich mache alles.
Aber nimmst du Mario bitte auch wieder mit.
Na klar, das machen wir zusammen.
Ja, ich bin dabei. Joschi, wir zwei, da sehe ich uns.
Ja, ihr könnt euch bewerben. Auf radioessen.de geht das. Und Joschi macht alles. Fast.
Ich mache alles. Und bald als deutscher Meister mache ich alles.
Also Joschi macht alles. Wenn ich mir hier die Studioscheiben angucke bei uns, vielleicht kann er mal Fenster putzen oder so als Tagespraktikum. Ich sehe ihn da schon mit so einer Flitsche.
War da nicht mal nach Halloween ein Ei dran?
Ja, das haben wir auch. Also eine Kollegin, die eine Schweizer und ich, haben das dann mit so einem Spülschwamm abgekratzt, weil das auch schon angetrocknet war.
Ja, Joschi wird's jetzt auch machen. Vielleicht können wir ja noch mal ein paar Eier gegen die Scheibe werfen.
Oh ja. Was gibt's denn noch so, was so schön klebt? Irgendwie so ein Kaffeebecher noch dagegen. Muss ja was zu tun sein, ne? Man muss ja auch was lernen dann an dem Tag.
Und dann bewerben wir uns beim Frühschichtpraktikum für Scheibenputzen.
Ja. Wie von Ronny ist hinten gegen die Scheibe geputzt. Ja, passt doch.
Ja, wir müssen aber nochmal über unseren Schwester-Podcast sprechen, Essen im Ohr. Da hatten wir einen ganz besonderen Gast, würde ich schon fast sagen.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, ganz, ganz spannende Folge eigentlich, weil wir beide machen ja auch Nachrichten und das ist jemand, der uns auch immer sehr viel für die Nachrichten liefert eigentlich, weil es ein Blaulichtreporter ist.
Genau, Blaulichtreporter müssen wir vielleicht einmal erklären. Der fährt zu Feuerwehreinsätzen und Polizeieinsätzen, wenn irgendwas Größeres passiert, Unfällen, dann macht er da Fotos, natürlich nicht jetzt um...
Keine Sensationsfotos.
Genau, nicht gaffen, sagt man ja. Mhm. Das macht er nicht, sondern um darüber eben zu berichten, wenn da was Schlimmeres ist, wenn eine Straße lange gesperrt ist, wenn sich jemand verletzt hat. Und der holt dann auch die Infos und der ist so schnell, ja. Das ist unfassbar.
Der ist einfach super vernetzt, muss man am Ende sagen, hier bei uns in der Stadt. Ich weiß nicht, wie er das macht mit Schlafen, weil ja. Ich sitze hier manchmal morgens in der Frühschicht um 4:30 und habe dann 2, 3 E-Mails von ihm mit Dingen, die dann in der Nacht noch irgendwie passiert sind. Und das ist tatsächlich, der ist einfach super schnell. Also es ist ein Unfall auf der A40 und wenige Minuten später gibt es dann die Infos von ihm. Wie du schon gesagt hast, es ist natürlich wichtig, dass dann schon alle Leute die Erstversorgung bekommen haben.
Genau, und ich glaube sogar auf dem Weg zur Podcast-Aufnahme hier zu uns nach Essen ist er in einen Unfall geraten. Also er selbst hatte nicht den Unfall, aber es ist vor ihm auf der A40 ein Unfall passiert. Und dann hat er direkt die Infos und Fotos mitgebracht.
Ganz genau. Da wird noch irgendwie Arbeit und sowas Nettes wie Podcast verbunden.
Sowas alles hört ihr natürlich dann auch in unserem Nachrichtenpodcast immer abends im Tag in 5 Minuten. Da fassen wir mal alle wichtigen Themen des Tages aus den Nachrichten zusammen und die könnt ihr dann kompakt nochmal anhören. Genau da, wo es auch unseren Podcast gibt, gibt es auch die anderen beiden auf radioessen.de oder sonst auch überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt können wir nur noch sagen, Tobi, wenn Leute Fragen haben an uns, ne? Oder uns irgendwelche Anregungen geben wollen.
Dann dürfen sie gerne eine Brieftaube schicken.
Genau, weil du die E-Mail-Adresse nicht weißt.
Ja, ich denke immer jedes Mal, wir haben redebedarf@radioessen.de, aber das nicht habt ihr jetzt nicht gehört, weil es ist podcast@radioessen.de.
Genau, da könnt ihr eure Mails hinschicken, wenn ihr irgendein Anliegen habt. Und dann sagen wir, bis nächste Woche.
Ich überlege gerade, ist irgendein Feiertag? April und Mai sind so viele. Nee, ich glaube nicht. Also ich wünsche euch eine schöne Zeit.
Ich auch. Tschüss.
Redebedarf 2.0, der Radioessen-Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.